Liebe Hörer, guten Tag und herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell. Wir schreiben Montag, den 15. Juni 2026 und starten mit folgenden Themen in die neue Woche. Die Schweizer Wahlbürger haben gestern über die Nachhaltigkeitsinitiative Keine 10 Millionen Schweiz entschieden. Die Befürworter unterlagen und wir gehen mit einem von ihnen, dem SVP-Nationalrat Andreas Glarner, in die Ergebnisanalyse. Nach zunehmenden Fällen teils schwerster Kinderkriminalität brachte Sachsen die schon mehrmals diskutierte Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze von 14 auf wieder 12 Jahre ins Gespräch. Was nun die Justizministerkonferenz in Hamburg dazu beschlossen hat oder auch nicht, besprechen wir mit dem Rechtsphilosophen und Strafrechtsgelehrten Professor Thomas Seibert. Die Ukraine hat ihren Verteidigungs- und Rüstungsetat gerade um 30 Milliarden Euro auf rund 84 Milliarden allein für dieses Jahr erhöht. Hinter diesen 30 Milliarden Euro stecken unter anderem Kredite von der EU. Was damit passieren soll und wie es um die Absicherung von Kreditausfällen durch ein gefrorenes russisches Staatsvermögen bestellt ist, berede ich mit dem Osteuropa-Experten Alexander Rahr. Und digitale Identität. In unserem Kommentar des Tages befasst sich Michael Andrik mit der Menschheit als digitalisierte Herde. Ich heiße Silke Hasselmann. Schön, dass Sie dabei sind. Kontrafunk aktuell an diesem Montagmorgen. Und ich muss Ihnen sagen, meine Schweizer Kollegen bei Kontrafunk hatten es im Gespür. Die von der Schweizerischen Volkspartei ins Leben gerufene Nachhaltigkeitsinitiative Keine 10 Millionen Schweiz konnte tatsächlich gestern unter den stimmberechtigten Bürgern keine Mehrheit für sich gewinnen. Am Ende überwog die Zahl derjenigen, die auf die Frage, nehmen Sie diese Initiative an, mit Nein geantwortet haben. Ein Ergebnis, das sich mein nächster Gesprächspartner nicht gewünscht hat, mit dem er aber umgehen muss. Nationalrat Andreas Glarner, guten Tag nach Bern.
Guten Tag, Frau Hasselmann.
Herr Glarner, Sie gehören der Schweizerischen Volkspartei an und damit dem Verliererlager. Wie überrascht waren Sie von dem Ausgang der Volksbefragung?
Ja, ich wurde ja oft nach Prognose gefragt und habe immer gesagt, so 51,3 für unsere Seite sollte möglich sein. Nun ist 45 voraussichtlich nach Hochrechnung Prozent doch ein bisschen heftig für uns, ja.
Als die Nachhaltigkeitsinitiative mit genügend Unterschriften aus der Bevölkerung gestartet war, da hatten ja Stimmungsumfragen überwiegend Zustimmung ergeben für ihr Begehr. Je näher der gestrige Tag der Entscheidung kam, desto verhaltener schienen die Leute zu werden. Wie erklären Sie sich den Stimmungsumschwung auf dem Weg dahin?
Ja gut, der Stimmungsumschwung kam aus der Angstkampagne der Gegnerschaft. Die haben zunächst mal mit Chaos-Initiative gedroht, haben gesagt, wir würden ins Chaos stürzen. Das verursacht schon mal viel Kopfzerbrechen bei vielen Leuten. Und dann eben die Wirtschaft, die so getan hätte, also würden alle Verträge dann gleich gekündigt. Und ja, also ich komme zum Schluss, wir haben nicht verloren, die Schweiz hat verloren.
Die Nein-Verfechter haben dem Ansinnen der Ja-Befürworter Angstmache vorgeworfen. Also es ging ja immer hin und her. Beide Lager haben einander vorgeworfen, Angst zu verbreiten, Chaos an die Wand zu malen. Und die Nein-Verfechter meinten, sie hätten, also die Initiative für keine 10 Millionen Schweiz, also sie hätten den Untergang des Abendlandes an die Wand gemalt für den Fall, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft tatsächlich in 20, 30 Jahren dem mehr als 10 Millionen Menschen dort beheimaten würde. Im Rückblick betrachtet, da ist man natürlich immer schlauer als vorher, aber würden Sie etwas beim Werben um Ja-Stimmen vielleicht doch lieber anders gemacht haben? Wenn ja, was?
Nein, ich hätte, glaube ich, nichts anderes gemacht. Die Kampagne war sachlich, war auf den Fakten basiert. Man hätte, da bin ich auch bekannt dafür, vielleicht noch ein bisschen aufdrehen können. Letztendlich scheiterte es an den Städten, an den urbanen Kantonen. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir haben 2014 abgestimmt, haben damals ganz knapp noch gewonnen über die Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt 12 Jahre später, weil sie nicht umgesetzt wurde, haben wir 1 Million Menschen mehr. Und wir werden das ein nächstes Mal nicht mehr gewinnen können, weil zu viele Ausländer Schweizer wurden und dann nicht mit uns stimmen.
Erleichterung über das Scheitern von keine 10 Millionen Schweiz, selbstverständlich bei den Nein-Befürwortern. Die Zürcher Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgen zum Beispiel hat dem Schweizerischen Rundfunk gesagt, ich zitiere sie mal, am Schluss haben die Argumente überzeugt, dass ein starrer Deckel keine Lösung ist. Das will das Volk nicht. Zitat Ende. Gut, nun meint sie zumindest die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimmen abgegeben haben, will das nicht. So eine klar benannte Obergrenze für die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz. Warum ziehen Ihre Hinweise auf die drohende Überlastung von Verkehrsinfrastruktur, von natürlichen Ressourcen, Wohnungsmarkt einerseits und auf den Verlust von Heimat, Heimatgefühl so wenig bei denen, die mit Nein gestimmt haben? Was denken Sie?
Ja gut, spannend ist, dass die Neinsage genau diese Probleme monieren. Und wir haben halt in Gottes Namen jetzt in den Städten drin, wo man direkt in die Straßenbahn sitzen kann, vielleicht weniger Probleme als rundherum. Ich meine, der öffentliche Verkehr ist uns am Anschlag, die Kriminalität ist enorm hoch, die Spitäler sind überlastet und wir haben wirklich, wirklich überall nur schwierigen Wohnungsmarkt, geschweige. Und das sind dann die gleichen Kreise, die den Wohnungsbau verhindern, die den Autobahnausbau verhindern. Es ist wirklich spannend, dass die dann so abstimmen. Aber es gab eine Kampagne der Wirtschaft, die da so getan hat, als hätten dann die Läden nicht mehr offen abends. Sie haben so getan, als hätten wir keine Fachkräfte mehr. Obwohl jede Branche, die Sie zitiert haben, genau die sind, auf denen wir am meisten Arbeitslose haben. Und dann gab es einen Bundesrat, unseren Bundesrat Janz, der wirklich gelogen hat, indem er gesagt hat, das Spital seines Heimatkantons müsse dann sofort schließen, wenn die Initiative angenommen würde. Also da haben die Leute sind einer Angstkampagne aufgesessen.
Wie groß, denken Sie, Herr Garner, ist die Erleichterung gewesen unter Italienern, Deutschen und Österreichern, die in genau dieser Reihenfolge die größten Anteile an den, ich glaube, sind 27% Ausländeranteil an der Schweizer Bevölkerung haben? Sie sind gut informiert, gut vernetzt. Was hören Sie von dort?
Entschuldigung, wir hatten ja niemanden nach Hause gesandt. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwelche Rückführungen erfolgt wären. Die erste Maßnahme war ja dann, den Familiennachzug zu begrenzen bei Neuzuwanderern und die Asylschiene endlich zu begrenzen. Und deshalb hätten die bestens Integrierten, die Sie vorher aufgezählt haben, keine Angst haben müssen. Und ich glaube, dass auch viele von denen uns zugestimmt haben. Es sind dann eher die via Asylschiene zu uns gekommen sind und inzwischen eben leider auch abstimmen dürfen, die das dann mit verhindert haben. Ich komme übrigens zum Schluss, dass ich nächste Woche einen Vorstoß in Bern während der Session einreichen werde, der da heißt, die Asylbewerber müssen künftig nach dem Ausgang dieser Abstimmung verteilt werden. Es kann nicht sein, dass die Städte uns immer solche Ergebnisse aufs Auge drücken, aber dann die Folgen im Land draußen ausgetragen oder ausgehalten werden müssen. Also ich werde einen Vorstoß machen, dass man die Asylbewerber nach dem Schlüssel dieser letzten Abstimmung verteilen muss künftig.
Herr Garner, Schlussfrage. Was außer Ihrem Vorstoß, von dem Sie gerade sprachen, bleibt von dem politischen Ziel, das mit der Initiative verbunden war, nämlich den Bundes- und den Nationalrat der Schweiz zu zwingen, nach ja geradezu Jahrzehnten fruchtlosen Hinhaltens endlich tätig zu werden, um den derzeit nahezu ungebremsten Zuzug von Ausländern besser zu regulieren? Meinen Sie, das Thema ist auf der Ebene jetzt erst einmal tot?
Nein, wir werden natürlich weiter kämpfen, aber als gute Demokraten haben wir auch das Ergebnis zu akzeptieren. Und ich komme eigentlich zum Schluss, dass wir uns nicht mehr allzu heftig wehren sollen, weil dann sieht man umso schneller dann die Folgen, die wir heute zwar haben, aber nicht alle wahrhaben wollten. Und der nächste große Kampf, sogar eine große Schlacht steht ja bevor mit dem Unterwerfungsvertrag mit der EU, wo die Personenfreizügigkeit ja auch wieder eine wichtige Frage darstellt aus dem ganzen Paket. Und dieser Schlacht werden wir uns nun widmen.
Ja, wie muss man sich dann noch das Wundenlecken so vorstellen, wenn sich dann in Bern alle treffen?
Ja, ich hätte mir natürlich lieber gewünscht, wir wären mit hochen erhabenen Hauptes reingelaufen und hätten dann die anderen geknickten Hauptes gesehen. Jetzt wird es ein bisschen umgekehrt sein. Aber wissen Sie, wir von der SVP, wir haben so einen guten Zusammenhalt und so ja ein Einvernehmen, dass wir uns da gegenseitig wieder aufrichten werden. Krone richten, weiterstürmen, wird das Motto sein. Also ich habe da nichts zu sagen. Es ist eine gewisse Enttäuschung natürlich vorhanden. Wir haben auch das Problem, dass wir eben sagen, also jetzt müssen wir ja denen, die immer falsch stimmen, die Folgen ihres, aus unserer Sicht, Falschstimmens vor Augen führen. Und das wird tatsächlich dann so ein Vorstoß sein, der dann eben auch ihnen die Leute beschert, die sie ja offensichtlich wollen.
Die Initiative Keine 10 Millionen Schweiz wurde gestern mehrheitlich von den spinnenberechtigten Bürgern in der Schweiz abgelehnt. Darüber habe ich gesprochen mit SVP-Nationalrat Andreas Glaner. Haben Sie vielen Dank und Ihnen einen guten Tag.
Sehr gerne.
Vorigen Freitag endete in Hamburg die Frühjahrskonferenz der 17 Justizminister der deutschen Länder und des Bundes. Auf Antrag von Sachsen hatten sie sich unter Top 15 Römisch 2 mit der Gewaltkriminalität Straf unmündiger Kinder Weiterentwicklung staatlicher Möglichkeiten befasst. Anlass: immer mehr Kinder unter 14 Jahren begehen teils schwerste Gewaltverbrechen bis hin zum Mord. Sie können dafür aber in Deutschland nicht vor ein Strafgericht gestellt und gar verurteilt werden. Denn in Deutschland ist man erst ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig. Zuletzt wollte nun das Land Sachsen die nicht ganz neue rechtspolitische Debatte darüber auf Wiedervorlage bringen, ob man das Strafmündigkeitsalter senken sollte, etwa auf 12 Jahre. Darüber möchte ich mit Professor Dr. Thomas Seibert sprechen. Er ist Rechtsphilosoph und Strafrechtsgelehrter an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dorthin guten Tag, lieber Herr Seibert.
Guten Tag.
Die Abschlusserklärung der Justizministerkonferenz zum Tagesordnungspunkt Gewaltkriminalität, Straf unmündiger Kinder ist ausführlich geraten. Aber ich habe darin kein Wort zur Altersfrage, gar Zahlen wie 12 oder 14 gefunden. Habe ich etwas übersehen?
Nein. Die Diskussion ist versickert. Ob das dauerhaft der Fall ist, weiß man nicht. Aber das sind die derzeitigen kriminalpolitischen Resultate, die man erwarten konnte.
Damit wir das Problem besser verstehen und mögliche rechtspolitische Notwendigkeiten einordnen können, wie lesen wir die polizeiliche Kriminalstatistik richtig, wenn es um Kinder als Täter im Bereich der Gewaltkriminalität geht? Ich frage das deshalb, weil das Bundeskriminalamt vor der Corona-Pandemie in Deutschland etwas über jährlich 8000 Fälle von Gewaltkriminalität durch Kinder berichtet. Danach sind die Zahlen gestiegen. 2022 10.500 Fälle, 2024 mehr als 13.700 und in der jüngsten polizeilichen Kriminalstatistik über das Jahr 2025 heißt es, die Zahl der tatverdächtigen Kinder stieg erneut an, plus 3,3%. Wie gesagt, ich rede über Gewaltkriminalität. Was, Herr Seibert, ist hier mit Kinder gemeint und welche Taten stecken dahinter?
Kinder sind unter 14-Jährige im strafrechtlichen Sinne in Deutschland. Das wird nicht in allen europäischen Ländern und in den USA schon gar nicht so gehandhabt. Es gibt und gab im Übrigen seit dem römischen Recht eine Grenze der Mündigkeit, der Strafmündigkeit, die bei 7 Jahren lag. Das gilt auch in manchen Staaten der USA bis heute. Die Zahlen haben sich vermehrt. Aber nicht nur die Zahlen sind ausschlaggebend. Es ist sicherlich bemerkenswert, was sich qualitativ ereignet hat. Darauf nehmen auch entsprechende Gesetzgebungsanträge, beispielsweise der AfD-Fraktion in Sachsen, Bezug. Das sind spektakuläre Fälle. Und neben diesen Mordfällen mit Körperschaden treten Serientaten in Einbruchsfällen, in Drogenhandelsfällen und Ähnlichem, wo man gerne Kinder einsetzt.
Also um das klar zu machen, in so einer Statistik heißt Kinder, die sind noch keine 14 Jahre alt. Ne? Weil der eine oder andere sagt, ein 14-Jähriger ist auch quasi auch noch ein Kind. Aber genau die sind damit schon nicht mehr gemeint.
Nein, nein. Wir haben eine numerische Grenze.
Alles klar. In der 6-seitigen Beschlussvorlage aus Sachsen für die Justizministerkonferenz hatte die CDU-Justizministerin Konstanze Geiert noch eine Strategie gegen Gewaltkriminalität strafunmündiger Kinder gefordert. Sie hatte dabei auch empfohlen, auch über die Strafmündigkeitsgrenze nachzudenken. Die Abschlusserklärung, 1,5 Seiten, 5 Windelweich, weil lediglich bittend formulierte Abschnitte, darin findet dieser Punkt keine Erwähnung mehr. Was meinen Sie, Professor Seibert, warum nicht?
Das passt nicht ins kriminalpolitische Klima derzeit, wobei man sagen muss, insgesamt besteht dieses Klima, und zwar völlig unabhängig von den Zahlen, seit dem Jahre 1923, da ist ein Jugendgerichtsgesetz eingeführt worden und die Strafmündigkeitsgrenze, die im Deutschen Reich seit 1871 bei 12 Jahren lag, auf 14 Jahren angehoben worden. Das hatte nichts mit Straftaten und Kriminalitätsentwicklung zu tun, sondern war ein Ergebnis, man sagt im Rückblick, der deutschen Reformpädagogik. Also der Idee, dass man durch Erziehung, Zuwendung, Heime, Aufsicht, Anleitung, alles viel besser würde erreichen können als durch Strafen. Der Gedanke ist virulent, er ist bis zum heutigen Tage geblieben und dient, muss man, wenn man die Augen offen hat, sagen, dazu, die Kriminalität ausländischer Banden zu verschleiern.
Was gibt Ihnen die Idee dafür, also für diesen Schluss, für diese These?
Nun ja, das ist schlicht die Zeitungslektüre. Das, was die Berichte aus allen deutschen Städten und Ländern sagen, und zwar neben oder auch unabhängig von der jährlichen Kriminalstatistik.
Wie wird denn die Strafmündigkeit ab 12 Jahren, also quasi eine Wiedereinführung wäre es dann ja, wie wird das derzeit unter hiesigen Rechtsgelehrten diskutiert?
Die rigide kriminalsoziologische Schule überhaupt ist die Debatte auch 1923 in der Folge soziologisch geführt worden. Was für Zwecke werden verfolgt? Und diese Zwecke kann man unabhängig setzen von Zielen, die man wirklich erreicht. Sagen, das haben wir bisher zwar nicht verwirklicht, aber es ist nach wie vor das Ziel, das es zu verwirklichen gilt. Und das hat eine große rechtsphilosophische Hintergrundfolie, nämlich unter anderem die deutsche Aufklärung, die das moderne Strafrecht begründet hat und die von Schuldfähigkeit und Einsicht ausging. Und mit der Beherrschung der eigenen Handlungen ist möglicherweise das Rechtsbewusstsein und die rechtliche Einsicht nicht notwendig verbunden. Das sind teilweise willkürliche Zuschreibungen und die kann man dann numerisch 12, 14 Jahre, das kann man nach Einschätzung oder Geschmack festsetzen.
Nun hat die bayerische Regierungspartei CSU zu Jahresbeginn ein sogenanntes Verantwortungsverfahren ins Spiel gebracht. Nach dieser Idee würden straffällige Kinder schon ab 12 Jahren vor einem Strafgericht stehen können. Die Strafen wären aber eingeschränkt. Sozusagen die echte Jugendfreiheitsstrafe würde für 12- bis 14-Jährige weiterhin ausgeklammert bleiben. Aber Erziehungsmaßregeln, Verwarnungen, Jugendarrest bis zu 4 Wochen, das könnte verhängt werden. Die Eltern der angeklagten Kinder sollten verpflichtet werden, dem Strafprozess im Gerichtssaal zu folgen. Da sagen natürlich die einen oder anderen, das ist oder wäre eine Strafmündigkeit leid. Was halten Sie davon?
So ist es. Das ist Strafrecht leid, wobei Jugendstrafrecht auch Strafrecht leid ist. Aber um Wasser in möglichen Wein hineinzugießen, Strafrecht ist zur eigentlichen Zweckverfolgung immer denkbar schlecht geeignet. Die Justiz eignet sich nicht dafür, die Gewalt auf den Straßen effektiv zu begrenzen. Das, was ich beobachte und auch die Diskussionen, die ich erlebe, sind solche, die im Publikum geführt werden, für die nicht beteiligten Dritten. Und aus deren Perspektive ist auch das Verantwortungsverfahren, das sogenannte, begründet und gestaltet worden. In vieler Hinsicht ist das Jugendstrafverfahren, so wie es jetzt derzeitig praktisch betrieben wird an den Amtsgerichten, bei den kleineren Fällen, die auch durchaus gravierende Folgen und Opferverletzungen nach sich ziehen können, das ist ein Verantwortungserziehungsverfahren. Jugendstrafe als Freiheitsstrafe wird nur im äußersten Notfall verhängt. Da muss es schon entsprechende Vorstrafen geben. Und da das eine Stufenleiter der strafrechtlichen Justizkarriere voraussetzt, dauert das eine Weile.
Verstehe ich Sie jetzt richtig, Herr Seibert, dieses von Bayern ins Spiel gebrachte Verantwortungsverfahren, Sachsen wollte es eigentlich auch noch weiter diskutieren. Auch das findet sich im Abschlusskommuniqué der Justizministerkonferenz nicht. Kann aber sein, dass Sie drüber gesprochen haben, die Justizminister. Würden Sie sagen, vergesst diese Idee, ist am Ende des Tages nicht wirklich zielführend oder würden Sie sagen, sollten wir weiter verfolgen? Also wir in dem Fall jetzt auch die Politik.
Sollte man weiter verfolgen angesichts der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung, ist es besser als nichts. Es ist sicherlich frustrierend, auch für die Polizei zu sehen, dass Ermittlungsmaßnahmen schlimme Folgen für Opfer folgenlos bleiben im Strafverfahren wegen einer Altersgrenze. Die Fixierung auf das, was da nun herauskommt, ist sicherlich nur eine Seite. Deswegen habe ich gesagt, aus Strafverfahren kommt meistens nicht das heraus, was Beteiligte, die das von außen sehen, erwarten. Man hat sich Zwecke gesetzt, aber sie werden selten realisiert.
Die Justizminister von Bund und Ländern in Deutschland wollen sie vorerst doch nicht. Die Senkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre bei Gewaltkriminalität. Darüber habe ich mit Professor Thomas Seibert gesprochen. Ich grüße Sie, wünsche noch einen guten Tag nach Frankfurt-Main.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon länger als der Erste Weltkrieg 1914 bis 18. Die Hauptakteure, der Aggressor Russland und die sich verteidigende Ukraine. In den Nebenrollen, viele offen gespielt, andere verdeckt, ausländische Unterstützer und Geldgeber. Letztere werden zur Kenntnis genommen haben, dass das ukrainische Parlament vorige Woche dem Ansinnen von Präsident Volodymyr Zelensky gefolgt ist und für das laufende Jahr eine drastische Erhöhung des Verteidigungshaushaltes beschlossen hat. Dafür musste die Werchowa Rada den früher schon gebilligten Staatshaushalt noch einmal anfassen, denn die einst beschlossene Summe wird nun umgerechnet um 30,1 Milliarde Euro erhöht. Darüber spreche ich mit Alexander Rahr. Er ist Osteuropa-Historiker und Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Herr Rahr, guten Tag.
Guten Tag, Frau Hasselmann.
Im diesjährigen ukrainischen Staatshaushalt sind nun also offiziell 85 Milliarden Euro nur für Rüstung und Verteidigung vorgesehen. Woher, Herr Rahr, kommen eigentlich diese zusätzlichen 30 Milliarden?
Formal ist das ein Kredit der Europäischen Union, nicht der Amerikaner. Die Amerikaner haben sich aus der Unterstützung der Ukraine weitestgehend herausgezogen. Sie liefern zwar noch Waffen, aber diese Waffen kauft die Europäische Union, mit anderen Worten Deutschland, weil Deutschland das zahlenkräftigste Mitglied der Europäischen Union ist und auch die Verantwortung für die Aufrüstung der Ukraine fast im Alleingang übernimmt. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Aber letztendlich hofft die Ukraine jetzt mit Hilfe der Europäer, ihre Aufrüstung zu stärken, um vieles zu stärken, um zwei Dinge zu tun. Das eine ist, und da wird die Ukraine vollkommen unterstützt von den Spitzen der Europäischen Union, vor allen Dingen von Deutschland, England und Frankreich. Man hofft, aus meiner Sicht naiverweise, aber man hofft trotzdem, dass man Russland auf dem Schlachtfeld noch besiegen könnte. Und dafür ist das Geld dann jetzt vorgesehen. Die Ukraine soll eine letzte große Chance erhalten, mit all dieser Rüstung, die jetzt zur Verfügung steht, den Russen eine strategische Niederlage zuzufügen. Zweitens geht es um die Entwicklung danach. Jeder weiß, dass früher oder später ein Friedensvertrag für die Ukraine kommen muss. Weder die Ukraine noch die Russen haben genug Soldaten, um 10 Jahre weiterzukämpfen. Viele hoffen auf ein Ende des Krieges schon im Herbst oder im Winter diesen Jahres. Aber die Europäische Union, das hat man ja auch gesehen nach diesen Verhandlungen, die Zelensky mit Merz, Starmer und Macron geführt hat, wird, wenn es nach Europa und der Ukraine geht, eine riesige weitere Unterstützung in Sachen Rüstung erfahren. Und zwar sollen Fabriken, soll eine Rüstungswerkstatt, sollen neue Drohnenfabriken, aber vor allen Dingen Raketen auf dem Territorium der Zentralen und der Westukraine aufgerichtet werden, um Russland, wie man hier sagt, im Westen davon abzuhalten, weiter die Ukraine anzugreifen. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Ukraine praktisch näher in die NATO zu führen und zu einem Frontstaat der Europäer gegen Russland aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach noch höchst problematisch, diese Frage. Wie sie sich klären wird, weiß ich nicht. Aber das ist dort, wo wir jetzt stehen.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diesen EU-Kredit zu sprechen kommen, also diese 30,1 Milliarden Euro umgerechnet, um die der Verteidigungshaushalt der Ukraine jetzt noch einmal erhöht worden ist. Der sei ja abgesichert durch eingefrorene russische Vermögenswerte. Was bedeutet das?
Rechtlich bedeutet das aus meiner Sicht noch gar nichts, weil im Grunde genommen muss ja Russland in diesem Fall auch angehört werden. Und wenn es zu einem Frieden kommt, wird Russland natürlich das Geld, das Russland gehört, zurückfordern. Aber wenn es nach Europa und der Ukraine gehen würde, dann müsste die Ukraine in der Tat aus diesen russischen Etats, aus diesen russischen Geldern, die Russland seinerzeit in Europa investiert hat, bezahlt werden. Und da liegen 100, manche sagen fast 300 Milliarden irgendwo im Westen, die Russland nach Kriegsbeginn nicht abziehen konnte, nicht abziehen durfte oder vergaß, in Anführungszeichen, abzuziehen. Das Geld ist unter der Kontrolle des Westens, westlicher Banken, westlicher Organisatoren. Und sie werden dieses Geld, solange die Sanktionen bestehen, nicht an Russland aushändigen, sondern an die Ukraine. Es ist vorgesehen, das ist aber wiederum westliches Denken, westlicher Ansatz, dass das Geld irgendwann mal an Russland zurückgezahlt werden muss. Das ist zu rechtens, aber nur, wenn Russland der Ukraine eine sehr hohe Kompensationssumme für die Kriegsschäden bezahlt, was Russland natürlich nicht tun wird, niemals tun wird. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Geld zunächst einmal, das russische Geld, an die Ukraine geht und die Ukraine damit für die nächsten 2 Jahre aufgerüstet werden soll. Rechtlich ist das sehr fragwürdig. Nicht alle westlichen Staaten sind dafür. Da gibt es noch sehr viele Hürden zu überspringen. Aber wie wir sehen, die deutsche Regierung, die sich dafür stark macht, dieses Geld wirklich an die Ukraine zu geben, mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die Europäische Kommission auch in diese Richtung drängt und führt, dass das alles so bewerkstelligt wird.
Aber wenn wir jetzt mal von diesem Kreditgedanken ausgehen und man sagt, abgesichert durch eingefrorenes russisches Vermögen, würde ich mal denken, dass das heißt, Kiew zahlt die Kredite nicht zurück oder nicht vollständig. Und in diesem Moment würde der russische Staat für die Zahlungsausfälle unfreiwillig, aber einstehen. Und zwar über sein in der EU deponiertes Vermögen. Das wäre der Zusammenhang, wenn man sagt, das sei entsprechend besichert. Das ist ja nun ein Ansinnen, das Moskau total rasend macht. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat ja erst kürzlich auf dem Weltwirtschaftstreffen in St. Petersburg den Westen genau für diesen geplanten Zugriff auf eigenes Vermögen angeprangert und gesagt, ja, also das läuft auf eine Enteignung eines Staates hinaus und das würde dann wiederum das Vertrauen anderer Staaten in das westliche Bankensystem erschüttern. Von dem, was Sie so wissen, kann, will Russland sich dagegen wehren, sollte es dazu kommen?
Russland wehrt sich. Durch internationale Gerichtshöfe versucht es, das Geld zurückzubekommen. Aber die Europäer halten zusammen und der Westen will das Geld an die Russen nicht ausbezahlen. Es stimmt, dass sowohl aus China, Indien und anderen wichtigen außereuropäischen Städten hier auch große Kritik an dieser Maßnahme der Europäischen Union, nämlich an der praktisch Privatisierung, anders kann man ja nicht sagen, dieses russischen Haushaltsgelder, kommt. Also die Kritik wird immer lauter, aber der Westen besteht auf seinem Standpunkt. Und es gibt aber eigentlich ein rechtliches Problem, das wir hier noch nicht besprochen haben, das sind die Belgier. Das Geld liegt vor allen Dingen in Belgien. Und der belgische Premierminister, die belgische Regierung ist gegen eine Vergabe eines solchen Kredits an die Ukraine. Es wird aber trotzdem getätigt. Deshalb muss man natürlich ganz genau in die Kulissen schauen, inwieweit tatsächlich direkt russische Gelder, die, wie gesagt, eingefroren wurden in Brüssel, hier tatsächlich an die Ukraine übergeführt werden? Oder gelten diese Gelder irgendwo noch Garantie für einen anderen Kredit, den gezielt einige europäische Länder, ich nenne hier mal Deutschland, aber vielleicht auch andere Länder, möglicherweise der Ukraine schon geben, mit der Hoffnung, dass sie das Geld durch die russischen eingefrorenen Gelder abgesichert bekommen.
Die Hilfe zur Selbstverteidigung auf eigenem ukrainischen Territorium gegen den russischen Aggressor wandelt sich ja in letzter Zeit immer mehr in die Unterstützung ukrainischer Angriffe bis tief ins russische Hinterland. Jetzt hat der ukrainische Präsident Selenskyj angekündigt, das Drohnenprogramm erheblich ausbauen zu wollen. Sie hatten es auch schon angedeutet. Und da meint schon der ein oder andere, ja, wohl auch zur stillen Freude etwa von Bundeskanzler Merz, Verteidigungsminister Pistorius, die hoffen, dass Deutschland auch davon profitieren kann. Und jetzt meine Frage, so zynisch es klingen mag, wie viel militärtechnisches Gegengeschäft steckt denn in so einer Kreditvergabe?
Natürlich herrscht dort, denke ich, natürlich Business-Denken und Geschäftsbewahren bei diesem ganzen Waffenhandel. Man kann ja auch nicht so naiv sein, dumm sein seitens des Westens, ständig nur Waffen an die Ukraine zu liefern, im Wissen, nicht im Glauben, sondern im Wissen, dass diese Waffen zum größten Teil auf dem Schlachtfeld innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen vernichtet werden. Natürlich verliert Russland auch ständig seine Waffen, seine Munition, seine Geräte, aber die westlichen Lieferungen erweisen sich ja auch nicht als sehr hilfreich, weil sie auch kaputtgeschossen werden auf dem Schlachtfeld. Deshalb muss es natürlich einen Deal geben. Die Amerikaner spielen hier ganz mit offenen Karten. Trump verlangt und hat ja auch die Ukraine gezwungen, für die geliefert importierten Waffen ukrainische Rohstoffe zu bekommen. Die Ukrainer stellen ihm diese ukrainischen Rohstoffe ja auch nach dem Krieg zur Verfügung. Ich glaube, dass ein solcher Deal mit den Europäern auf jeden Fall mit dem Vereinigten Königreich, mit England abgeschlossen wurde, mit den Deutschen, so viel ich weiß, nicht. Aber natürlich hofft man darauf, dass wenn der Krieg zu Ende geht, die Ukraine dann trotzdem die Möglichkeit bekommt, diesen Kredit zurückzubezahlen, eben in Form von Rohstoffen oder anderen Möglichkeiten, vielleicht anderen Dienstleistungen, die es dann in einem engen Zusammenhang, des Zusammenhalts mit der Europäischen Union dann durchführen wird.
Die Ukraine gilt nach wie vor als einer der weltweit korruptesten Staaten. Allein im Bereich des Verteidigungsministeriums und auch im direkten Umfeld von Präsident Selenskyj werden regelmäßig Millionen- bis milliardenschwere Fälle von Korruption und persönlicher Bereicherung bekannt. Sehr zum Ärger auch vieler steuerzahlender EU-Bürger, die diesen Spaß mitfinanzieren müssen. Herr Raab, wie kontrollieren denn die EU oder auch direkt die Bundesregierung als Kreditgeber, wohin das Geld tatsächlich fließt und wie bereitwillig gibt Kiew darüber aus?
Ich denke, dass Europa keine Möglichkeit hat, den Geldfluss zu kontrollieren. Man sagt in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland, solange die Ukraine sich gegen den russischen Krieg verteidigt, solange darf die Ukraine machen, was sie will. Wir haben, wie wir sehen, eine Ukrainisierung auch der deutschen Außenpolitik und Sicherheitspolitik in vieler Hinsicht. Was natürlich vielen nicht gefällt, auch im Westen, aber es ist halt so. Die Frage, die Sie stellen, ist richtig nach der Korruption in der Ukraine. Aber diese Frage ist heute so nicht aktuell, weil es Krieg gibt. Man macht die Augen zu und lässt die Ukraine gewähren und hofft, dass das Antikorruptionskomitee, das in der Ukraine ja existiert und so viel wir sehen, auch unabhängig vom Präsidenten Selenskyj agiert, unter Aufsicht der Amerikaner allerdings steht, hier für eine gewisse Ordnung sorgt. Aber das, denke ich, sind Wunschgedanken. Im Grunde genommen bekommen wir dieses Problem dann, wenn die Friedensverhandlungen laufen, wenn die Ukraine eine Art Protektoratstatus in der Europäischen Union erhält. Das ist das Mindeste, was die Ukraine erhalten hat. Eine Vollmitgliedschaft der EU, glaube ich, ist nicht möglich. Aber mehr als ein Assoziierungsabkommen, einen Protektoratstatus wird es bekommen. Und dann werden wir natürlich auch all das sehen, was in der Ukraine mit den Geldern passiert ist. Die Ukraine muss das nicht alles offenlegen. Und dann wird es zu einem großen Problem werden, wenn die Ukraine dann die Annäherung mit der Europäischen Union machen will. Aber nichtsdestotrotz wird dann trotzdem das Argument immer wieder gelten, ja, wir mussten ja der Ukraine helfen, anders hätte die Ukraine gegen Russland verloren. Deshalb ist das alles gerechtfertigt.
Herr Raab, Schlussfrage. Der gesamte ukrainische Verteidigungs- und Rüstungshaushalt für das laufende Jahr beträgt nun also jedenfalls offiziell umgerechnet gut 85 Milliarden Euro. Sind sich die Rada-Abgeordneten eigentlich einig darin gewesen, dass diese Summe dort gut angelegt ist? Oder gibt es auch kritische Stimmen, die meinen, zumindest ein Teil davon werde woanders dringender gebraucht? Also wenn man sich vor Augen führt, dass nun im vorigen Jahr der Rüstungsetat 67% aller Ausgaben der Zentralregierung verschlungen hat, nun liegt der Anteil ja noch höher. Wie ist da die Diskussion?
Wir haben in der Ukraine ein Kriegsrecht, sogenanntes Kriegsrecht, das eingeführt worden ist nach dem Anfang des Krieges. Das bedeutet auch, dass Selenskyj, obwohl er vor 2 Jahren hätte sich Neuwahlen stellen müssen, weiterhin an der Macht bleibt. In Russland sagt man, er sei illegal. Im Westen schaut man darüber hinweg, weil es eben diese Art Kriegsrecht gibt in der Ukraine. Und solange es Krieg gibt, hatte ich schon in den Anfangsantworten auf Ihre Fragen gesagt, darf die Ukraine faktisch handeln und walten, wie sie will.
Und das sehen auch alle Rada-Abgeordneten so.
Die werden ja nicht richtig gefragt. In einem Kriegsrecht regiert der Präsident. Die Rada, genauso wie die Duma in Russland, sind nur dafür da, die Entscheidungen des Präsidenten, den Willen des Präsidenten abzusegnen. Wenn eine Opposition dort kommt, in der Ukraine ist eine Opposition gegen das alles natürlich vorhanden. Aber sie ist nicht laut und sie wird auch keine großen Mehrheiten bekommen, weil, wie gesagt, Präsident Selenskyj heute alle Instrumente, alle Mittel hat, sie zum Schweigen zu bringen und sie zu zwingen, seinem Kurs zu folgen, mit Unterstützung des Westens, der Europäischen Union, die ihm hier auch freie Hand gibt. Und da Selenskyj und die ukrainische Führung und der ukrainische Staatshalt heute 100% von der Unterstützung Deutschlands und der EU abhängen, läuft das so, wie es läuft.
Zu dem bereits beschlossenen ukrainischen Rekordrüstungshaushalt 2026 kommen nun dank eines EU-Kredites noch einmal 30 Milliarden Euro on top. Darüber sprach ich mit Alexander Rahr, er ist Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Rahr, und Ihnen noch einen guten Tag.
Dankeschön, Frau Hasselmann.
Kontrafunk aktuell und wir kommen zu unserem Kommentar des Tages. Darin geht es um den Dauerbrenner digitale Identität und, so befürchtet es jedenfalls Michael Andrik, um die nahe Zukunft der Menschheit als digitalisierte Herde.
Neulich flog ich beruflich nach Asien. Am Schalter sagt der Sicherheitsbeamte, Sie können nicht an Bord, Ihre Passnummer stimmt nicht mit den Systemdaten überein. Ich zeigte meine Verlustmeldung, um nachzuweisen, dass mein aktueller Pass der Ersatz eines verlorenen ist. Dasselbe geschah mir in dieser Woche an 4 Flughäfen, 2 in Europa und 2 in Fernost. Meine alte Passnummer wurde im Reiseverkehrssystem als Unique Identifier, UID, für meine Personendaten verwendet und weltweit bemerkte man daher die Diskrepanz. Sehr nützlich, diese eindeutige Identifikationsnummer. Schließlich sollte ein Land wissen, wer ein- und ausreist, um seine Souveränität zu wahren und zum Beispiel gesuchte Kriminelle ergreifen zu können. Das Bild wird erst politisch brisant, wenn wir noch 2 weitere schon etablierte UIDs hinzunehmen und etwas weiterdenken. Ihre Bankkarte, über die Ihr Zahlungsverkehr aufgezeichnet wird, und die Internetadresse Ihres Rechners, der Ihr Internetverhalten auswertbar macht. Mit diesen 3 UIDs, Passnummer, Zahlkartennummer, IP-Adresse, hätte jemand in Zeiten schneller Digitaltechnik zur Analyse dieser Informationen viel über Sie in der Hand. Möglicherweise hätte er auch etwas gegen Sie in der Hand. Dazu müssten Sie gar nichts Unrechtes getan haben. Schauen wir einmal mit Hilfe der 3 UIDs fiktiv in Ihre Daten. Interessant, dass Sie an Flughäfen vor Reisen nach der Sicherheitsschleuse immer eine Flasche Doppelkorn kaufen. Interessant auch, dass Ihr seltener Geburtsname und Ihr Geburtsort laut Personalsystem derselbe des dort verurteilten Kinderschänders X ist, dessen Fall im Jahre 2000 so und so durch die Presse ging. Weiterhin fällt auf, dass Sie im Internet viel Zeit auf Einkaufsseiten für Spielzeug verbringen. Liegt das nur daran, dass sie selbst drei Kinder und einige Enkel haben, wie aus ihrem Alter, ihrem wiederkehrenden Bewegungsprofil über die Feiertage und ihrem Suchverlauf im Netz zu schließen ist? Oder kaufen sie dort für ihre häufigen Urlaube in Südostasien ein? Und wenn das der Fall sein sollte, was machen sie dort mit all diesen Kindergeschenken? Verweilen sie etwas bei dem Gefühl und dem Gedanken, was der Analyst ihrer drei UIDs so alles an Vermutungen, Fantastereien, kleinen oder größeren Peinlichkeiten aus ihrem Informationsprofil herauspräparieren könnte, obwohl sie, wie ich annehme, ein unbescholtener Bürger sind. Und dann nehmen sie zur Kenntnis, dass die gesamte Weltbevölkerung auf diese Weise analysierbar gemacht werden soll, nach dem erklärten Willen einer breiten Allianz, in der die gesamte Handlungselite der Welt vertreten ist. Man will nicht verschiedene UIDs für jeweils beschränkte Zwecke, man will eine Digital ID, den Digitalstempel für jeden Menschen. Die ID 2020 Allianz will jedem bis 2030 eine weltweit nutzbare digitale Identität auf Basis biometrischer Daten geben. Die Vereinten Nationen verfolgen das Entwicklungsziel rechtliche Identität für alle und unterstützen das. Die Weltbank treibt mit dem Programm Identification for Development digitale Identifikationssysteme voran, die, so das Fachwort, interoperabel sein sollen. Die EU entwickelt mit der europäischen digitalen Identitätsbrieftasche ein einheitliches System, das als Baustein globaler Interoperabilität gedacht ist. Interoperabel bedeutet, sollte man den eindeutigen Digitalstempel auf dem Leib jedes Menschen nicht durchsetzen können, weil Leute wie ich sich nicht wie Nutztiere registrieren lassen wollen, dann macht das nichts. Man zieht die globale Menschenherde dann eben digital über kompatible Systeme hinweg zusammen. Das lässt nur einen Schluss zu. Man will sie völlig in der Hand haben, indem man ihnen eine digitale Bürger-ID gibt. Ohne diese werden sie dann, weil es so praktisch ist und die Sicherheit der Bürger vor Terroristen, Pandemien, Fehlinformationen und sonstigen Schrecken dadurch erhöht wird, kein Bankkonto mehr eröffnen, keinen Arbeitsvertrag mehr unterschreiben und kein Bier mehr bestellen können. Das glauben Sie nicht? Fahren Sie mal nach China und lesen Sie Edward Snowden zu den schon jahrzehntealten Praktiken der US-Geheimdienste. Wir haben es mit einer offen kundgetanen Elitenabsprache zu tun, sich eine Infrastruktur zu errichten, mit der jeder einzelne Erdenbürger für Sie nach Belieben erpressbar und am Ende abschaltbar wird. Die Menschheit soll eine digitalisierte Herde werden. Das kann nur durch unsere Verweigerung gestoppt werden.
Sie hörten einen Kommentar von Michael Andrick. So, liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell von Montag, dem 15. Juni. Sie können diese Stunde übrigens noch einmal im laufenden Programm oder jederzeit über die Kontrafunk-App und im Internet nachhören. Das gilt auch für die Schweizer Stunde, die ich Ihnen hiermit empfehlen möchte. Zu Gast heute unter anderem der Historiker und Publizist Markus Somm. Er ist Chefredaktor vom Nebelspalter und er analysiert die Gründe für das Scheitern der Keine 10 Millionen Schweiz Nachhaltigkeitsinitiative und blickt auch noch voraus. Außerdem erläutert Professor Rainer Eichenberger von der Universität Fribourg seine Idee, dass Migranten künftig eine Zuwanderungsabgabe leisten sollten. Schweizer Stunde, heute jeweils nach den Nachrichten um 10, 15 und 21 Uhr. Damit danke ich dem heutigen Redaktions- und Technikteam um Christina Rüdiger, Thomas Hoffmann und Jörg Reinke. Mein Name ist Silke Hasselmann. Ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns am 20. Juni, also kommenden Samstag, in Würzburg sehen, wenn der Kontrafunk seinen 4. Geburtstag mit jeder Menge Mitstreitern und Hörern im Kongresszentrum Würzburg feiert. Alles Weitere dazu erfahren Sie auf kontrafunk.radio.
Thank you.